ARD Sounds.
Mir geht's schon ein bisschen besser, muss ich sagen. Aber gestern hatte ich wieder eine Besetzung, da musste ich eine Tavor nehmen.
Okay, und das erleben Sie dann wie eine Besetzung durch?
Die Toten.
Durch die Toten. Die sind ja auch die, die reden.
Für mich ist es keine Krankheit. Dadurch schlagen auch die Medikamente nicht an.
Also Sie empfinden sich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, als Medium?
Ja.
Ne, das eben diesen Kontakt zu Toten hat. Und die hatten Sie ja zum Trinken von Desinfektionslösung aufgefordert.
Ja, ne? Und Metoprolol-Überdosis.
Ja, genau.
Was ihr gerade gehört habt, war ein Gespräch zwischen einer Ärztin und einer Patientin in der Psychiatrie. Denn was da wirklich abgeht, hat sich unsere Reporterin für diese Folge mal genau angeschaut. Ich bin Annika Prigge und das hier ist der Y-Kollektiv-Podcast für ARD Sounds. Jede Woche bringt eine unserer ReporterInnen mir eine neue Geschichte mit ins Studio. Und heute ist das Jenny Zimmermann. Hallo, schön, dass du da bist.
Hi, Annika.
Jenny, ganz kurz, warum Psychiatrie?
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber genauso wie in dem Ton gerade habe ich mir Psychiatrie vorgestellt. Mhm. Also eigentlich noch krasser, ich hatte so ein Horrorbild im Kopf von verriegelte Türen, Zwangsjacken, Gewalt, Bettensaal, irgendwie so Gefängnis-Vibes.
Ja, so diese typische, in Anführungszeichen, Klapse, ne?
Genau. Und dieses Horrorbild, was ich hatte, das kennen natürlich nicht nur wir, sondern auch die behandelnden Ärztinnen.
Diese große Angst davor, dass man tatsächlich eingesperrt wird und Medikamente gegen den Willen bekommt, mit Medikamenten zu bomben, die ist, glaube ich, ganz dominant. Das machen wir nun wirklich überhaupt nicht. Wir sind eine Krankenhausabteilung, keine Medikamentenwegsperreinrichtung.
Ja, das war Dr. Ahlers. Er ist Chefarzt der Johanniterklinik, die ich besucht habe. Und er sagt, so wie ich das vermute, läuft das gar nicht ab.
Was für eine Klinik ist das denn, in der du bist? Weil ich kann mir vorstellen, es ist doch nicht so easy, einfach so in eine Psychiatrie zu kommen, oder?
Nee, also ich habe im Rechercheprozess auch erstmal viele Absagen kassiert.
Der Klassiker.
Aber dann doch noch eine Klinik gefunden, die mich auf Station lassen wollte. Geworden ist es dann die Johanniterklinik in Treuenbrietzen.
Was hast du da alles so mitkriegen können?
Also ich war mit dem Mikro wirklich hautnah dabei und habe Mitarbeitende begleitet aus Medizin, Pflege und Therapie. Ich war bei Visiten dabei, mit der Pflege auf Station und spreche auch mit PatientInnen. Und manche von ihnen haben mich sogar mit in ihre Therapiesitzungen genommen.
Natürlich alles immer mit Einverständnis der PatientInnen.
Genau, ich will herausfinden, was geht eigentlich wirklich hinter den Türen einer Psychiatrie ab? Wen treffe ich da und wie fühlt es sich für mich an?
Lass uns mal ganz von vorne anfangen. Wie startet denn dein Besuch?
Ja, also ich bin relativ früh morgens los in die Klinik in Treuenbrietzen. Das ist so 60 Kilometer von Berlin. Und die Gebäude da sehen so gar nicht nach Krankenhaus aus. Eher wie so ein langgezogenes Landhaus, umgeben von so einer Grünanlage, also idyllisch.
Klingt ehrlicherweise ganz schön, ne?
Ja.
Wohin geht's da für dich als erstes?
Ich treffe mich zuerst mit Assistenzarzt Dr. Patrick Althoff. Den hören wir heute noch öfter. Und er nimmt mich spontan direkt mit zu einer Patientin, die sich, wie die allermeisten hier, heute selber einweist.
Wir gehen jetzt zu der Aufnahme. Das ist eine Patientin, die hatte sich gestern in der Akutsprechstunde vorgestellt. Und der ging es so schlecht, dass der behandelnde Arzt entschieden hat, dass eine stationäre Aufnahme erfolgen sollte. Und die gucken wir uns jetzt an. Die ist heute jetzt zur stationären Behandlung gekommen.
In dieser Folge anonymisieren wir alle PatientInnen. Nennen wir sie hier mal Annette. Annette ist alkoholkrank und hier für den Entzug. Ich gehe zusammen mit ihr und Dr. Althoff in sein Büro.
Wie viel haben Sie zuletzt getrunken am Tag?
Also es war unterschiedlich. Also, oh je, schäme ich jetzt schon dafür, weil das bestimmt 7, 8 Bier und dann noch 2 bis 3 Piccolo-Sekt und auch kam auch Schnaps schon dazu.
Was hat jetzt dazu geführt, dass Sie sagen, das muss jetzt aber aufhören, das kann so nicht weitergehen. Ich muss wieder aufhören, Alkohol zu trinken.
Ja, mein Zustand, mein Aussehen. Ich bin verschlammt.
Die
Wohnung vernachlässigt. Und
was wäre das Schlimmste, was passieren könnte?
Ich habe schon ganz viel verloren. Die Arbeit, Führerschein, Freunde, weggebrochen, ganz viel. Und am schlimmsten wäre natürlich dann das Ende, ja, der Tod.
Oh, da fühle ich richtig mit, weil man hört, finde ich, an ihrer Stimme ganz doll, wie viel Scham einfach drin liegt. Mhm. Ne? Mhm. Ist es normal, dass man für einen Entzug immer in eine Psychiatrie geht? Ist das gängig?
Nee, also man kann den Entzug auch in einem normalen Krankenhaus machen oder sogar ambulant, wenn die Abhängigkeit nicht so schwer ist. Was mir auch super leid tat, Annette hat sich immer wieder bei dem Arzt entschuldigt, dass sie wieder hier ist und rückfällig wurde.
Ich habe das Gefühl, ich bin nicht willensstark genug, weil ich es wieder nicht geschafft habe und viel wichtigere Dinge gibt zum oder schlimmere Krankheiten.
Aber aktuell haben sie sich ja proaktiv wieder Hilfe gesucht. Ist sie schon eine Frau, die dafür kämpft, da rauszukommen?
Ja, danke.
Was würden Sie grob über den Daumen gepeilt sagen, wie oft waren Sie schon hier in der Klinik?
Ich habe es nicht mehr mitgezählt. Hm. 20, ach, das wird gar nicht reichen. Hm.
Also erstmal muss ich sagen, ich finde es saumutig, dass Annette so offen da mit dem Arzt spricht, obwohl du auch noch mit im Raum bist.
Ja. Ich war aber ehrlich gesagt schon überrascht über diese 20 Mal und habe mir so gedacht, bringt das mit dem Entzug denn hier eigentlich überhaupt was? Nachdem Annette also auf Station gebracht wurde, habe ich nochmal Dr. Althoff gefragt, wie er das sieht.
Ja, das ist etwas, was wir sehr häufig sehen bei Patienten und Patienten mit schwerer Alkoholabhängigkeit. Ich glaube, die Wunderlösung dafür gibt es leider noch nicht. Es ist nun mal eine extrem schwere Erkrankung. Ich glaube, was den Patienten und Patienten aktuell am besten hilft, ist, ihnen auch das Gefühl zu geben, dass es okay ist, dass sie 20 Mal hier waren, dass sie nun mal diese Hilfe brauchen.
Was mir aufgefallen ist, sie hat ja irgendwie sehr so, also nervös gewirkt und irgendwie fast schon so gezittert oder so.
Das war definitiv schon ein Beginn des Entzugssyndroms. Das geht ja mit Zittern, Herzrasen, Schwitzen einher.
Der Alkoholentzug auf eigene Faust ist ja auch mega gefährlich, oder?
Ja, also dieser kalte Entzug kann sogar tödlich enden. Und deshalb wird Annette hier die nächsten Tage auf Station medizinisch gut betreut. Sie sagt, mit jedem Mal ging es ihr dadurch schon etwas besser.
Bevor es in der Psychiatrie weitergeht, haben wir noch einen Tipp für euch. Hilfe annehmen ist ja ehrlicherweise nie so ganz leicht. Oft steht den Menschen dabei ihre eigene Scham im Weg, genauso wie bei Annette. Umso wichtiger ist es, Geschichten von Menschen zu erzählen, die es geschafft haben, sich Hilfe zu holen. Einer von ihnen ist der Landwirt Björn.
In der Landwirtschaft sind so viele psychische Erkrankungen, wie ihr euch das kaum vorstellen könnt.
Björn bricht damit ein Tabu, denn er sagt, so wie ihm geht es vielen anderen Landwirten auch.
Kannst du dir vorstellen, wie es ist, einen 50-Kilo-Sack Getreide zu tragen oder hochzuheben? Das ist noch nichts. 100 Kilo, 150 Kilo, 200 Kilo liegen bei dir auf der Brust, wenn es dich auf die Bretter gehauen hat. Das ist eine Panikattacke.
Seine ganze Geschichte hört ihr im Podcast Deep Doku. Der Link dazu ist in den Shownotes. Jetzt geht's aber weiter mit Jennys Besuch in der Psychiatrie.
Ja, genau. Ich habe jetzt so einen Einblick schon bekommen in die Medizin und wollte mir jetzt nochmal die Pflege anschauen.
Mhm.
Ich treffe Isabel Josephine Fetzer und die arbeitet hier als Pflegerin und zeigt mir jetzt die Station.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal los.
Genau, also hier vorne tatsächlich ist unser Aufenthaltsraum. Hier findet die Übergabe dann meistens vom Früh- zum Spätdienst statt. Mhm. Genau, und dann gehen wir hier auf die Station.
Und wie sieht es da so aus?
Also it's giving Klinik auf jeden Fall. Pastellgelbe Wände, auf dem Flur sehe ich so ein paar Ärztinnen und Pflegerinnen in Kitteln.
Mhm.
Und links und rechts dann die Zimmer der ungefähr 20 Patientinnen.
Und wer begegnet dir da so?
Also ich sehe eine junge Frau, die in der Ecke steht und mich sehr verängstigt anguckt.
Mhm.
Dann einen älteren Herr, der gerade von einer Pflegerin gefüttert wird. Und ein Mann, der einfach so auf entspannt Zeitung liest und seinen Kaffee trinkt.
Genau, hier links ist dann der Speiseraum. Und die Küche. Die Küche ist tatsächlich verschlossen, genau, einfach zum Schutz für die Patienten und auch für uns.
Also, dass ich richtig verstehe, so Messer.
Genau, jetzt so spitze Gegenstände.
Und habt ihr sonst noch so andere Sicherheitsmaßnahmen?
Genau, also die Tür war jetzt tatsächlich bei uns vorne verschlossen. Eigentlich ist die offen. Es ist ja eine offene Station hier bei uns, keine geschlossene. Aber in schwierigen Situationen, herausfordernden Situationen, dann wird die halt tatsächlich auch mal zugemacht.
Ich glaube, das wissen viele gar nicht, dass in Psychiatrien oft die Türen offen sind, ne?
Ja, also die meisten psychiatrischen Kliniken haben tatsächlich offene und geschlossene oder wie man sagt geschützte Bereiche, wusste ich auch nicht. Also das ist hier anders. Die allgemeine Psychiatrie ist erstmal offen. Mhm. Also die Leute kommen da freiwillig hin, die Leute können sich frei bewegen Und nur in akuten Krisen gibt es diese geschützten Stationen. Zum Beispiel, wenn sich jetzt jemand selbst oder andere gefährden könnte durch Psychosen oder schwere Suizidalität.
Ja, das macht total Sinn.
Viele dieser Akutstationen sind also geschlossen. Und in dieser Klinik, das ist anders, werden auch diese PatientInnen auf einer allgemeinen psychiatrischen Station, also offen, behandelt.
Weil es sich weniger nach Gefängnis anfühlt oder warum?
Genau, also dieses offene Konzept nimmt viel Druck raus. Und damit das funktioniert, ist auf dem Flur so ein kleiner Tisch mit Stühlen und da ist immer jemand aus Isabels Team und versucht sozusagen früh zu deeskalieren.
Ja, also es wirkt ja irgendwie ein bisschen, also sowieso leiser als ich dachte, aber auch so freundlicher als ich dachte. Genau, also was viele von außerhalb, glaube, denken über die Psychiatrie, ist, dass sie halt nur, ja, sage ich mal, irre in Behandlung sind. Aber letztendlich sind es ganz normale Menschen, die einfach in einer schweren Lebenssituation stecken, in einer Krise. Und da kann jeder reinrutschen, also auch wir beide.
Das kann uns alle treffen und deshalb ist es auch wichtig, darüber aufzuklären. Ne? Mhm. Was sind denn so Isabels Hauptaufgaben?
Also eigentlich alles, was man so von PflegerInnen kennt, wenn man selbst mal Patient im Krankenhaus war. Nur, dass Isabel hier deutlich mehr Patientengespräche führt. Als nächstes begleite ich jetzt Isabel bei einer Untersuchung. Annette, die wir eben bei der Aufnahme kennengelernt haben, ist inzwischen auf Station angekommen. Und Isabel checkt jetzt ihre Symptomatik.
Jetzt messen wir den Blutdruck und den Puls der Patientin. Ja, schön entspannt lassen den Arm. Und jetzt geht's los. 145 zu 93 und 116 Puls. Huiuiui.
Alle zwei Stunden schaut Isabel, wie es Annette geht und wie ihre Entzugssymptomatik ist. So wissen die ÄrztInnen, wie viele Medikamente sie braucht. Die ersten wirken schon.
Ist es echt. Na, Lösung erstmal schon.
Ja, dann Frau Dankeschön fürs Messen.
Wer ist denn abgesehen von Annette noch so auf der Station?
Genau, also da sind auf jeden Fall unterschiedliche PatientInnen auf einem Haufen, die ich so gesehen habe. Mhm. Es gibt zwei Patientengruppen, einmal akute und geplante PatientInnen und die sind hier gemeinsam auf Station. Mhm. Also zum Beispiel Menschen mit Psychosen oder akuter Suizidalität, aber auch Menschen mit Sucht, Depression oder Demenz.
Ach krass, also ganz unterschiedliche Krankheitsbilder.
Genau, und das entspannt so ein bisschen die Stimmung hier.
Ja, das macht Sinn.
Die meisten sind geplante PatientInnen und bisher ist es ja auch für mich relativ ruhig, also Krawall, Fehlanzeige. Aber natürlich braucht es auch Sicherheitsmaßnahmen. Ja, das sehe ich auch, als ich mit Isabel ins Dienstzimmer gehe. Hier befinden sich so ganz viele Schränke mit Medikamenten und Pflegeutensilien.
Dann haben wir hier hinten nochmal für die Patienten, dass die einmal hier ihre Rasierer abgeben können, auch ihre Tabletten, dass wir einfach wissen, okay, die bekommen ja die Tabletten von uns, dass sie da sich damit nichts antun können, sozusagen, genau, oder auch mal Ladekabel wegen Strangulationsgefahr.
Ey, das zeigt nochmal, wie wichtig das ist, also auf was alles geachtet werden muss, ne, damit die Menschen dort sicher sind, basically.
Ja, total. Eine andere Sicherheitsmaßnahme sind auch Fixierungen.
Also so wie im Film, ne? Ich stelle mir darunter so vor, eine Person, die eine Zwangsjacke anhat oder so also am Bett festgemacht wird.
Genau, ja. Also Isabel hat mir so ein Bett gezeigt mit so Gurten. Mhm. Ja, das macht tatsächlich auch die Pflege und nur in absoluten Notfallsituationen.
Ja. Patienten, die, ja, wie gesagt, eigen- oder fremdgefährdet sind, die jetzt die Situation verkennen, die uns auch vielleicht angreifen möchten, sehen uns vielleicht als... Hier hat man schon die skurrilsten Storys tatsächlich gehört, vielleicht als Teufel. Ja, ich muss sagen, ich war jetzt in den zwei Jahren nur dreimal bei einer Fixierung dabei. Es ist jedes Mal sehr aufregend. Es ist weder schön für den Patienten noch schön für uns.
Das klingt nach einer absoluten Stresssituation. Auch wie sie sagt, ne? Nicht nur für die PatientInnen, sondern auch für die PflegerInnen.
Ja, also für alle Beteiligten. Man muss auf jeden Fall dazu sagen, das kommt extrem selten vor heutzutage. Zum Beispiel haben wir das Gesundheitsministerium Brandenburg gefragt und die haben angegeben, dass im letzten Jahr in 2,4% der Fälle eine Fixierung gemacht werden musste.
Okay, also dein Eindruck ist bis hierhin also alles doch ein bisschen entspannter als geplant, oder?
Genau, bisher lief es ja für mich alles noch sehr ruhig ab. Das hat sich dann aber geändert. Ich habe mich von Isabel verabschiedet, weil ich mir noch eine andere der drei Stationen ansehen wollte. Ich gehe dann eine Etage höher und auf dem Stationsflur treffe ich wieder auf Dr. Althoff.
Möchtest du noch über den Flur laufen? Oder?
Ja, gerne.
Okay. Ich stehe jetzt mit Dr. Althoff vor einem Aufenthaltsraum mit Glastür. Dahinter sich ein Mann, der hektisch umherläuft und rumschreit.
Es ist jetzt ein Patient, der in seinem Zimmer ist und relativ laut so rumschreit, aber mit sich selber spricht, oder?
Das
ist aus der Entfernung schwer zu beurteilen. Es kann sein, dass er Stimmen hört und mit sich selber spricht. Es kann aber auch einfach sein, dass sein Gedankengang so stark beschleunigt ist, dass er gar nicht anders kann, als sie alle zu verbalisieren und einfach rauszulassen. Und
also ich sage jetzt mal so,
ja.
mein intuitives Gefühl war jetzt, lieber nicht in die Nähe von so einem Menschen zu gehen.
Ja.
Also ich hätte jetzt eher Angst, da jetzt hinzugehen.
Also ich finde das jetzt erstmal nochmal total spannend, zu sehen, wie wenig ich das jetzt wahrnehme, wie abgestumpft ich da schon bin, was das betrifft.
Das finde ich irgendwie eine sehr sympathische Reaktion darauf hin, sich da nochmal so selber zu checken in seiner Rolle.
Ja, also er ist es auf jeden Fall schon gewohnt, habe ich gemerkt. Meinte aber auch, ich soll da ruhig auf meine Intuition jetzt hören, weil es kann ja tatsächlich auch mal was schief gehen.
Wir haben ja gerade im Hintergrund auch jemanden so schreien hören, ne? Den hast du ja auch noch kennengelernt.
Ja, also ich war noch mal ein paar Wochen später da und habe ihn getroffen, nennen wir ihn mal Frank. Mhm. Frank wollte mir seine Geschichte erzählen, leider ohne Mikro.
Wie ist das Wiedersehen denn abgelaufen?
Also ich bin nicht alleine da rein, sondern Dr. Altschoff war dabei. Mhm. Frank öffnet seine Zimmertür und ist total höflich. Also er schiebt mir den Stuhl ran, bietet mir einen Kaffee an. Und so dieses Vorher-Nachher war für mich total krass. In der Zeit hier hat Frank natürlich Medikamente bekommen und wirkt sehr anders auf mich. Das Erste, was er sagt, das werde ich nicht vergessen, war, ich bin nicht verrückt, ich bin nicht böse, ich bin ein lieber Mensch. Das waren so seine ersten Worte.
Er hat wahrscheinlich so viele Erfahrungen schon in seinem Leben gemacht, wo Menschen ganz negativ auf ihn reagiert haben. Und, oder?
Ja, total. Also Frank sagt, er ist manisch-depressiv und dann sagt er, er ist eigentlich aber ein Prophet.
Hä?
Also er will Frieden, er denkt, der dritte Weltkrieg kommt und er ist berufen, die Welt zu retten. Er sagt, er ist Jesus, also okay. Es driftet alles dann auch schnell ab in Politik, Trump, Putin.
Das finde ich schon heftig, weil wenn ich an Depressionen denke, dann würde mir das jetzt gar nicht in den Sinn kommen.
Genau, also Frank ist ja manisch-depressiv und hat noch so Wahn-Episoden sozusagen. Okay. Und der Übergang ist, würde ich sagen, schleichend. Mhm. Ich brauchte da aber erstmal auch dringend eine Einordnung und frage Dr. Altschoff nach dem Gespräch, wie er das, was Frank sagt, so einschätzt.
Ja, also erstmal ist mir halt aufgefallen, dass er natürlich sehr schnell redet, von Hölzchen auf Stöckchen kommt.
Ja.
So ein bisschen aufgebracht ist, aber nicht so wie letzte Mal.
Genau, also die rasenden Gedanken, die Gereiztheit, das sind Teile der Manie. Das, was er politisch gesagt hat, das sind Teile des Wahns. Ja, es zeigt eigentlich noch das Vollbild einer Manie.
Was hat das denn mit dir gemacht, Jenny, also Frank so zu sehen?
Ich hatte ja erstmal Angst vor Frank beim ersten Termin und im Gespräch wurde daraus wirklich bei mir Verständnis. Und ich habe so gemerkt, dieser schreiende Mann war jetzt nicht Frank, sondern eine Momentaufnahme und ein Symptom von seiner manischen Phase.
Was ja eigentlich eine schöne Erkenntnis ist, ne?
Mhm.
Denkt Frank denn selbst, dass er da sein muss, also so in seinem Zustand?
Also ich würde sagen, da schwankt er alle paar Minuten. Mhm. Und Althoff meint, das ist total typisch und hängt mit dem Krankheitszustand, also wann man die Person sozusagen fragt, zusammen.
Und was sagte er dir?
Also einerseits findet er das mit der Psychiatrie positiv. Er sagt, hier fühle ich mich sicher.
Mhm.
Andererseits setzt er aber nach der Behandlung dann irgendwann die Medikamente selbst ab, aus Angst vor Nebenwirkungen für seine Organe. Und dann kommen natürlich die manischen Phasen wieder.
Und das wechselt sich so bei ihm ab.
Und es hat mich irgendwie total überrascht auch, dass dieses Wahnhafte Frank gar nicht so anstrengend empfunden hat, wie es jetzt auf mich gewirkt hat.
Mhm.
Und Althoff überrascht das nicht.
Er hat da in dem Moment für sich wahrscheinlich einen schweren Kampf gegen Teufel oder Götter geführt, der zwar anstrengend für ihn war, aber natürlich hat das auch irgendwie etwas total Positives, diese besonderen Fähigkeiten zu haben.
Okay, also er empfindet das in dem Moment gar nicht als schlimm und will deswegen ja auch dann wahrscheinlich keine Behandlung dann.
Exakt, genau so.
Ich habe mich nach dem Gespräch mit Frank ehrlich gesagt gefragt, wenn er keinen eigenen Leidensdruck hat, sollte man ihn dann nicht einfach so lassen?
Ja, genau, das ist das Problem, mit dem wir in der Psychiatrie tatsächlich sehr häufig konfrontiert sind. Und Anfang des Jahrtausends gab es ja auch die Psychiatriereform, wo man dazu hingegangen ist, den Patientinnen und Patienten mehr Autonomie zu geben, ein Recht auf Krankheit zu haben. Wir wollen weg davon, Menschen, die unangenehm in der Gesellschaft auffallen, irgendwo weit weg, irgendwo unterzubringen, aus den Augen, aus dem Sinn, sondern wir wollen ihnen auch das Recht geben, krank zu sein, eben mit der Ausnahme, dass Eigen- oder Fremdgefährdung besteht.
Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass es mein Recht sein dürfte, so krank zu sein, weißt du?
Ja, ja, total.
Und dass man das den Menschen vielleicht auch einfach dann wegnimmt, ne?
Gerade wenn man jetzt zum Beispiel wie Frank nicht so einen eigenen Leidensdruck hat, finde ich, macht das total Sinn, dass man diesen, dieses Recht auf Krankheit sozusagen gewährt.
Ja.
Oft sieht man ja auch so Menschen auf der Straße, die sichtbar psychisch krank sind und wo man sich so denkt, warum kriegen die keine Hilfe?
Das habe ich mich auch schon oft gefragt.
Vor allem in Berlin.
Ja.
Und Dr. Althoff sagt, dass das nicht selten Menschen sind, die schon mal welche bekommen haben und sich freiwillig dagegen entschieden haben.
Jenny, du hast jetzt schon einen guten Einblick bekommen in das, was in einer Psychiatrie medizinisch und pflegerisch alles so abgeht, ne? Der dritte Bereich ist hier die Therapie, also Psychotherapie oder so Bewegungskunst und Musiktherapie.
Genau, eigentlich all das. Die PatientInnen haben hier also mit Essenszeiten, regelmäßigen Visiten und den Therapien so einen richtig geregelten Tagesablauf.
Was ja im Alltag, kann ich mir vorstellen, vielen wahrscheinlich echt schwerfällt.
Ja. Ja, ja, total. Ich habe selbst Therapieerfahrung und habe mich gefragt, ist das hier anders? Also sind hier andere Themen, die besprochen werden? Dazu bin ich jetzt in der Schreibwerkstatt hier im Atelier der Psychiatrie.
Okay, gut. Willkommen zur Schreibwerkstatt.
Angeleitet von Psychotherapeutin Anja Bauer schreiben die fünf PatientInnen jetzt auf, was ihnen zum Thema Mut einfällt.
Es geht ja einher mit Krisen und Selbstzweifel, so was mir den Mut nimmt. Zuletzt denke ich da an den 11. Januar, der mir fast den Lebensmut genommen hat.
Wer oder was gibt mir Mut in meinem Leben? Meine Mama und meine Freunde. Mein Auto, das mir hilft, das Haus zu verlassen.
In welcher Situation war ich mutig, mir erstmal selbst einzugestehen, dass ich krank bin?
Wie ging die Therapie denn weiter? Also was waren denn so die Themen?
Also eigentlich ging es dann viel um so Themen wie Liebeskummer, Probleme im Job, Weltschmerz. Und ich wollte wirklich oft reinrufen, ja, man fühle ich.
Ja,
die es war relatable.
Die kennen wir alle, die Themen, ne?
Doch dann wurde es noch ganz schön heavy. Triggerwarnung für die nächste Minute, sexueller Missbrauch.
In welcher Situation war ich mutig? Ich war mutig, als ich mich vor den Schlägen und dem sexuellen Missbrauch von meinem Ex-Freund gewehrt habe.
Ich war mutig, das zu benennen, was mir passiert ist.
Um mich zu wehren?
Ja, genau.
Also mit 13? Mhm. Finde ich schon sehr mutig von mir.
Was denken Sie gerade? Können Sie das sagen? Oder?
Möchte ich nicht sagen.
Okay. Mhm. Soweit erstmal?
Ja.
Ja. Okay, danke schön.
Ich finde das auch richtig, richtig mutig von ihr, dass sie das so erzählt hat in der Runde.
Ja, also mir wurde auch in dieser Schreibwerkstatt nochmal so richtig klar, dass viele der PatientInnen schwere Schicksale mit sich tragen.
Ja.
In den Gesprächen sind mir immer wieder so Themen begegnet wie Gewalt in der Kindheit, Schulden, Traumata, Abschiebung.
Ja, das sind ja einfach Risikofaktoren, um psychisch krank zu werden, ne?
Ja, genau.
Neben den Gruppentherapien gibt es aber natürlich auch Einzeltherapien, also in denen Patientinnen ihre Vergangenheit aufarbeiten können, richtig?
Genau, also die angehende Psychotherapeutin Isabella Lang nimmt mich jetzt mit zu einer Patientin mit Angststörung in die Therapie. Und die Patientin hat ihren Alltag nicht mehr geschafft, also nicht mehr rausgehen, selbst einkaufen. Und bei der Begrüßung wirkt sie, nennen wir sie mal Magdalena, auch so ein bisschen verängstigt und schüchtern auf mich.
Ja, heute ist ja ein besonderer Tag.
Ja, ein bisschen aufregend.
Ein bisschen aufregend, ja. Wie ist es gerade so mit Frau Zimmermann im Zimmer?
Geht, also sie ist nicht so präsent im Raum.
Ah, okay.
Sitzt gut am Rand.
Magdalena hat neben ihrer Angststörung auch ADHS. Eigentlich die gesamte erste halbe Stunde macht sie sich selbst gefühlt dafür fertig, dass sie nicht normal ist. Dann passiert plötzlich was.
Ich habe das Gefühl, ich bin so krass anders.
Und Sie wären lieber so wie alle anderen?
So ein bisschen vielleicht.
Wo haben Sie das her, dass Sie das so einordnen müssen, dass wenn Sie anders sind, dass Sie dann automatisch falsch sind?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so eine Überlebensstrategie, die ich mir über die Jahre vielleicht so angelernt habe. Abgesehen davon, dass man das ja als Kind immer wieder gehört hat, wie falsch und wie dumm man ist.
Dann haben Sie es übernommen, weil wenn das alle sagen,
dann wird es halt stimmen.
Weil ich glaube, damit haben so viele zu strugglen, mit diesen Glaubenssätzen, die wir als Kinder irgendwie in den Kopf gehämmert bekommen.
Komplett, ja. Ich habe auch richtig gemerkt, dass sich bei Magdalena da sowas gelöst hat. Und das zeigt auch nochmal, wie wichtig diese Therapie ist. Denn neben möglicher Medikation geht es hier halt auch darum, Dinge zu verarbeiten. Ich konnte es auch eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht glauben, dass Magdalena mich trotz ihrer Angststörung in die Therapie gelassen hat und hat mich so gefragt, warum?
Naja, für andere Leute zu zeigen, dass Psychiatrie nicht so schlimm ist, wie sich immer viele vorstellen. Ja, gibt halt viele Vorurteile von der Psychiatrie und die sind falsch. Dadurch hat es eben doch länger gebraucht, bis ich es geschafft habe, hierher zu kommen.
Ich finde, Magdalena bringt das so gut auf den Punkt, warum das so wichtig ist, dass wir darüber sprechen, damit Menschen halt nicht mehr dieses Horrorbild von Psychiatrie im Kopf haben.
Ich habe mich dann auch gefragt, ist das jetzt eigentlich alles ein Zufall oder woher kommen diese Vorbehalte? Und kurz bevor ich die Klinik verlasse, habe ich darüber nochmal mit dem Chefarzt der Klinik, den haben wir ganz am Anfang gehört, Dr. Ahlers, gesprochen.
Das Stigma von Psychiatrie, was man hat, kommt tatsächlich aus gesellschaftlich ganz anderen Zeiten. Natürlich auch die Rolle der Psychiatrie in der Nazizeit in Deutschland, wo ja tatsächlich auch das Gegenteil von Behandlung gemacht wurde und systematisch getötet wurde. Die Zeit davor, wo tatsächlich das Einsperren mit Therapie Mittel Nummer eins gewesen sein musste im Vergleich zu jetzt, wo wir wirklich medikamentöse und psychotherapeutische Behandlungsmittel haben, die es vor 150 Jahren einfach noch gar nicht gab.
Jenny, du hast dich ja anfangs gefragt, was geht eigentlich so ab in der Psychiatrie? Ne? Wen trifft man da? Wie fühlt sich das an? Was ist jetzt dein Fazit?
Also es war auf jeden Fall alles viel entspannter, als ich gedacht hätte. Und at the end of the day sah es irgendwie da aus wie ein Krankenhaus, nur halt mit mehr Schutzmaßnahmen. Und die meisten da waren einfach Menschen wie du und ich.
Ja.
Und es ging halt auch nicht darum, Leute einfach ruhig zu stellen, sondern es war ein Krankenhaus mit Medizin und Pflege, aber halt auch Therapie.
Wie ging es jetzt für die PatientInnen weiter?
Ich hätte jetzt gerne ein Happy End erzählt, dass nach ein paar Wochen alle geheilt waren, so Hollywood-Happy End.
Das wär traumhaft.
Aber ja, irgendwie logisch, dass das für viele auch ein längerer Weg da ist. Ich hatte aber auf jeden Fall den Eindruck, dass es den PatientInnen schon besser ging. Und oft sind es ja auch so die kleinen Schritte, die manchmal ganz groß sind. Das hat mir nochmal Annettes Geschichte gezeigt, die mir beim Abschied sagt:
Ich bin froh, dass ich nicht mehr mit dem Wagen eingeliefert werde. Dass ich noch selbstständig hier reinlaufen kann und sagen kann: Es tut mir leid, ich bin wieder hier. Aber ich kann meinen Koffer noch tragen, ich kann mich vernünftig anmelden. Das ist das, was mich auch gerade so ein bisschen stolz macht.
Ey, Jenny, danke, dass du uns diese Geschichten mitgebracht hast. Ich finde das ganz wichtig, dass wir darüber heute richtig gesprochen haben.
Ja, super gern. Und danke auch nochmal an alle PatientInnen, die mit mir trotz ihrer schwierigen Situation gesprochen haben.
Falls ihr selbst gerade in einer psychischen Notlage seid oder jemanden kennt, dem es so geht, schaut doch mal gerne in unsere Shownotes, da haben wir euch Anlaufstellen verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Das hier ist Y-Kollektiv, der Podcast. In der ARD Sounds App findet ihr noch viel mehr von uns. Abonniert am besten diesen Kanal, dann verpasst ihr auch nichts. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch einer Freundin oder einem Freund, weil das hilft uns immer richtig doll. Schreibt uns auch in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet und teilt doch mal in den Kommis, was euer größtes Vorurteil zum Thema Psychiatrie war und wie diese Folge das vielleicht verändert hat. Falls ihr Feedback zum Podcast habt oder ihr wünscht euch ein bestimmtes Thema, dann könnt ihr uns einfach gerne schreiben. Der Kontakt steht in den Shownotes. Nächste Woche gibt es hier wieder eine neue Geschichte von uns. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlen wir euch noch diesen Podcast hier. Es ist der Traum von vielen Menschen, einmal im Leben eine Alpenüberquerung machen. Das geht zu Fuß, aber auch mit dem Fahrrad. Kadi, Toni und Lisa vom Bergfreundinnen-Podcast konnten sich nicht entscheiden und machen deshalb einfach beides bei ihrer Alpenüberquerung hoch zwei. Zusammen mit drei Frauen aus ihrer Community wandern sie erst auf einer anfängerin-tauglichen Tour von Kleis in Bayern nach Sterzing in Südtirol und radeln im Anschluss zu dritt über Meran und den Reschensee wieder zurück nach München. Unterwegs gibt es jede Menge Tipps für alle, die schon lange von einer Alpenüberquerung träumen. Was die Bergfreundinnen dabei erleben und ob ihre Knie und Oberschenkel heimwärts noch genügend Kraft für den berühmten Stelvio-Pass haben, findet das heraus. Die drei nehmen uns und euch nämlich hautnah und live mit bei Bergfreundinnen, der Podcast für euer Leben mit den Bergen in ARD Sounds und auf ihrem Instagram-Kanal @bergfreundinnen. Y-Kollektiv, der Podcast, ist ein Podcast der ARD. Diese Folge wurde produziert vom RBB. Ich bin Annika Fricke. Reporterin dieser Folge ist Jenny Zimmermann. Redaktion Linda Achtermann. Produktion Nikolaus Löwe und Maike Skwinoball.